carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Loeck.
Anlässlich der ersten monographischen Ausstellung Archimboldo im Kunsthistorischen Museum Wien liefert uns Frau Dr. Silvia Ferrino-Pagten einen tiefen Einblick in das 16. Jahrhundert des großen Mailänder Meisters. Im zweiten Teil dieser Sendung, in Begleitung von Frau Dr. Silvia Ferrino-Pagten, betrachten wir jetzt die eigentliche Ausstellung im Kunsthistorischen Museum, für die sie ja die Konzeption und die wissenschaftliche Leitung geführt hat. Darf ich Sie bitten, Frau Dr. Ferrino, uns durch die verschiedenen Säle zu führen und uns vielleicht die wichtigsten Werke vorzustellen? Beginnen wir gleich mit dem Saal 1. Das betrifft also die Mailänder Zeit, von der Sie ja jetzt schon ausführlich gesprochen haben, wo wir eben diese Porträts aller Mitglieder des österreichischen Hofes vorfinden und die berühmten Erzherzoginnen-Porträts.
Also die Idee war, dass man Archimboldo stichwortartig auch in seine Mailänder Zeit eininseriert, in der Form, dass wir uns auf die wesentlichen und die wichtigsten Mailänder Künstler beschränkt haben. Auf der einen Seite Bernardino Luini, den Maler, der nicht nur befreundet war mit Archimboldos Vater, sondern auch auf seinen Lehrer, den großen Leonardo. Wir haben in der Wiener Ausstellung außerordentliche Zeichnungen von Leonardo selbst, einerseits seine sogenannten grotesken Köpfe oder Karikaturen von alten Männern und Frauen, die sozusagen eine Grundlage physiognomischer Art bieten. Leonardo hatte sie natürlich gezeichnet als Basis für ein Traktat über die Physiognomie. Und aus diesem Grund sind eben diese Studien, die unter den Schülern zirkulierten, angeblich hätte der Sohn Bernardino Luinis Aurelio über 50 Blatt davon besessen.
Sie sind in berühmten wichtig. Carnets enthalten, diese Zeichnungen?
Das sind konvolute Zeichnungen, die heute verstreut sind über die ganze Welt. Wir haben Zeichnungen aus dem British Museum und den Galleria dell'Accademia di Venedig. Und diese Zeichnungen sind halt als eine mögliche Inspirationsquelle oder ein Strang Inspiration für Archimboldos Kompositköpfe wichtig. Dann haben wir natürlich auch eine Zeichnung Leonardos von Naturstudien von Pflanzenknospen. Und das ist natürlich ein weiterer Zweig. Das Studium von Pflanzen und Tieren war gerade in der Leonardo-Nachfolge in Mailand, besonders in Mailand und in der ganzen Lombardei, besonders beliebt und gepflegt und führt natürlich auch dazu, dass die Lombardei Malerei-Genres entwickelt vor allen anderen italienischen Malerschulen, wie zum Beispiel eben das Genre der Marktszenen, der Gemüseverkäuferin und so weiter. Und ein zweites wichtiges ist natürlich das Stillleben, das autonome Stillleben, das, wo man bis heute sagt, Caravaggio mit seinem berühmten Früchtekorb in der Ambrosiana wäre der erste Meister gewesen. Archimboldo macht natürlich auch Stillleben, sein berühmtes Gemüsestillleben in Cremona ist ein Beispiel, aber er bringt sich um den Ruf, der erste Stilllebenmaler zu sein, weil er ja immer wieder seine Tricks anwendet an diesen Gemälden und sie zu Umkehrbildern macht, sodass man, wenn man sie auf den Kopf stellt, wieder ein lustiges Gesicht, eine Karikatur.
Ja, das ist ja schon sehr beeindruckend.
Findet, ja. Also die Meile in der Schule ist halt sehr vielseitig und sehr wichtig, wovon wir halt nicht wirklich ein Beispiel zeigen konnten, ist eigentlich die Zeit so um 1550, was sich da alles in Mailand tut, weil es eben so vielseitig und so eklektisch vorgeht, dass man halt Schwierigkeit hat, zusammenfassend oder stellvertretend mit einem Werk die Situation wirklich klar darzustellen. Aber wir haben natürlich dann auch das, was für eine Ausstellung verfügbar ist, an Frühwerken Archimboldos gezeigt, also von dem bereits erwähnten Wandteppich der Kathedrale von Como, dem Entwurf aus dem Metropolitan Museum für das Banner des heiligen Ambrosius aus Mailand. Wir haben natürlich die Selbstporträtzeichnungen Archimboldos dargestellt, eines aus der Zeit Hof in Wien bzw. Prag, blau laviert, zeigt ihn als einen etwas melancholisch, saturninisch angehauchten Höfling, ganz ernst
sehr edel.
Und mit einer Halskrause und einer Kappe. Und eigentlich sehr schön und irgendwo sehr höfisch ernst. Und ein zweites, das eigentlich erst in den letzten Jahren wirklich bekannt wurde, wo er sich als Papierkopf darstellt, ja. Wo er selbst, also zerknülltes Papier, gelocktes Papier in verschiedensten Formen.
Er hat sein eigenes Kompositporträt gemacht.
Aber was besonders wichtig ist an diesem Porträt, ist, dass er es datiert, 1587, und sich selbst auf die Stirn schreibt 61. Und aus diesem Grund können wir auch sein Geburtsdatum korrigieren von 1527 auf 1526. Und es ist das Jahr, an dem er von Prag, also vom Hof der Habsburger, zurückkehrt in seine Heimatstadt Mailand.
Nach Mailand. Ja. Und da war er also scheinbar 61 Jahre.
61. Ja.
Und was vielleicht auch noch mir aufgefallen ist, dank des wunderbaren Kataloges, von dem wir dann vielleicht später noch einmal reden werden, dass in diesem Selbstporträt, das Sie gerade erwähnt haben, dass er sich mit Papier darstellt. Das heißt, eher als Schreiber oder Schriftsteller.
Also er stellt sich da als Humanist oder er will präsentiert werden als geistig Arbeitender. Und hier kann man natürlich den ganzen Diskurs der Selbstbezüglichkeit der Kunst aufhängen in dieser Zeit, wo eben Künstler immer noch bestrebt sind, klarzumachen und zu überzeugen, dass Kunst eine geistige Tätigkeit ist, also eine zu den freien Künsten zu zählen ist. Und der Poesie oder der Literatur genau ebenbürtig, nicht? Und es gibt ja auch diesen Paragone-Diskurs und der läuft ja auch in den Gesprächen, in diesem berühmten Dialog, den sein Freund Don Gregorio Comanini schreibt, Il Figino, wo eben Acimboldo die größte Würdigung erhält und quasi seine Malerei über die der Literatur gestellt wird. Wobei natürlich gerade in den Werken, die Acimboldo, also bereits wieder in Mailand war, aber hier nehmen wir natürlich seinen Nachruhm oder das Ende seiner Karriere voraus, seine Humanisten bittet, Poesien, Gedichte auf die von ihm eben erarbeiteten Werke zu schreiben. Und so haben wir ein unglaubliches Gedicht auf Vertumnus, das Porträt auf Kaiser Rudolf und seine Regierung. Wir haben das unglaublich paradoxe Gedicht auf die Flora. Bin ich Flora oder bin ich Blumen?
Ja, also das ja, heißt, weil auf Italienisch Blume heißt
Fiore. Sono Flora o Fiori. Und es gibt einen Gedichtband mit Gedichten, signiert von einem G.A. da Milano.
Giuseppe Acimboldo.
Also das wäre halt auch noch weiter zu erforschen. Eine Gruppe italienischer Forscher ist gerade daran, Acimboldo auch als Dichter in größerem Maße nachzugehen.
Ja.
Das ist eben sehr wichtig und interessant im Zusammenhang mit diesem Papierkopf, den wir allerdings, um jetzt zurückzukehren zu unserem Percorso, zu unserem Ausstellungsdurchgang, am Anfang vorweggenommen haben, sodass der Betrachter sieht die zwei
Selbstporträts
von Acimboldo, die es überhaupt gibt. Dann kommen wir natürlich an den Hof.
Darf ich Sie da noch unterbrechen, ganz kurz? Weil wir sprachen vorher von Bernardino Luini und mir ist aufgefallen, ein wunderschönes Bild von ihm, von Salome mit dem Haupt Johannes des Täufers. Also wirklich ein ganz, ganz großartiges Bild, ja.
Also das sind Gemälde, die wir im Kunsthistorischen Museum besitzen. Wir haben eine kleine Abteilung der sogenannten Leonardeschi, da ist Cesare da Sesto, Ambrogio de Predis und eine Gruppe von Künstlern dabei und eben auch Luini. Und warum ich Luini in diesen Zusammenhang genommen habe, ist, weil dieser Scherge, den man im Hintergrund, im Profil sieht, der ja das Schreckliche und das Brutale vertritt, ja, eben durch eine Physiognomie zum Ausdruck gebracht wird mit dieser Warze auf der Nase und dunkel und hässlich und es steht für hässlich und bös und das fließt halt wieder ein in diese verschiedenen Formen von Physiognomiestudien des Acimboldo und so weiter. Also und hier ist halt wieder ein Bezug, wie auch immer geartet, zu Acimboldo.
Ja. Und wir gehen dann weiter. Ich glaube, der nächste Saal betrifft dann speziell die Naturstudien und dann nachher dann die Kunstkammer von Maximilian II.
Ja, nein, wir haben,
oder haben wir dann, Saal
dann an den,
über,
an den
übersprungen.
Also wir haben im Saal 1, wir haben die Porträts der Kaiser, eben den Ferdinand, Maximilian und Rudolf, und wir haben diese wunderschöne Porträtzeichnung, die ja eigentlich nicht wirklich eine Porträtzeichnung ist, von Alcimboldo, wo er Kaiser Rudolf im Profil anlässlich seiner Krönung zum deutschen König und zum König von Böhmen gezeigt wird, wo die zwei Kronen, einmal die eben die zum Kaiser, die Kaiserkrone Karls des Großen,
ja, des Heiligen Römischen Reiches,
des Heiligen Römischen Reiches, und die andere die Wenzelskrone
und von Böhmen, König von Böhmen.
Aber wichtig ist natürlich, dass Alcimboldo drunter sich Notizen macht, und da kommt halt sein Interesse als Zeremonienmeister und als, wie soll man sagen, Protokollchef für die Kleidung und zum Ausdruck, weil er bei der Reichskrone schreibt, und sie steht ihm also an allen Seiten um zwei Finger über. Das heißt, diese Krone war so groß, dass jeder Kaiser, dass sie immer wieder unterfüttert werden musste. Und es ist ja interessant, weil selbst Goethe schreibt noch anlässlich der Krönung Josefs II. Zum deutschen König, dass sie ihm vorne übergestanden wäre wie ein Dach.
und so das zeigt auch natürlich bei Maximilian Problem. Oder Rudolf.
Und Alcimboldos akute Auffassung, ja, wo er sagt, also hier muss was passieren, weil so passt diese Sache nicht ganz, zeigt halt seine Verantwortung auch im visuell-ästhetischen
ja.
für das Protokoll. Bei Krönungen.
Ja, also ja,
er war und bei Krönungen und
Ordensverleihungen
und Hochzeiten nicht. Also hat er eigentlich visuell alles im Griff gehabt und gestaltet.
Ja. Und dann haben wir auch den Saal von den Humani Victus Instrumenta, diese Zeichnungen und Kupferstiche, diese Kompositporträts.
Hier geht's halt los, weil wir
zum,
ja. Nein, wir beginnen dann mit den Berufsporträts. Und zeigen halt seine Art, wie er Persönlichkeiten, individuelle Persönlichkeiten, durch die sie kennzeichnenden oder ihre Berufe kennzeichnenden Objekte darstellt. Und das ist der
Jurist oder der Bibliothekar?
Der Ulrich Zasius, der Wolfgang Latius. Der eine ist der Jurist, der andere ist der Bibliothekar. Und sie werden halt alle durch, ich meine, der Bibliothekar durch diese Vielzahl von Büchern und Staubwedeln und alles, was den Bibliothekar ausmacht, und der Jurist, wo man halt meint, das könnte auch auf die Winkelfinderei etc. Bezug nehmen. Er hat ja sein Gesicht aus einem Geflügelrumpf und ein Küken bildet sein Auge und die Nase,
ja.
Ein nacktes, und ein Fischmaul, seinen Mund, und das Kinn, ein Fischschwanz.
Und da war halt in einem bösen grässig. Tag, glaube ich, unser Alcimboldo, weil der hat ihn ja so wirklich nicht sehr verschönt.
Also, man hat schon das Gefühl, also, dass da auch sehr viel
Karikatur dabei
Witz,
war.
Beißender Spott,
ja.
Und eigentlich schon ziemlich harter, beinharter Humor.
Speziell bei dem Juristen, ja.
Ja. Porträt. Und dass diese Gesellschaft sehr viel sich an Spott auch sehr erfreute. Das war eigentlich diese Form des Spotts und des Spaßes, und es muss also ein rustikalerer Sinn für Humor da schon gewaltet haben.
Und der Hof hat sich dann an dem erfreut. Gut, und die Kunstkammer von Maximilian ist ja auch ganz, ganz beeindruckend. Wir haben ja da wunderbare Gegenstände und vor allem also die Tierzeichnungen.
Ja, was die Kunstkammer selbst Lomazzo erwähnt in seinen Schriften, von dem das Museum Maximilians II. Als ewiger Erinnerung würdig. Und er meint, dass eben diese Kompositköpfe der Jahreszeiten und Elemente von Alcimboldo für Maximilians Museum gemalt wurden. Dass dieses Museum eine Vielfalt von außerordentlichen Objekten der Kunst wie der Natur hatte, geht hervor aus anderen Beschreibungen, und Samuel Quickeberg, der eigentlich ein Berater des bayerischen Herzogs war und einen Museumsentwurf vorgestellt hat, erwähnt ebenfalls das Maximiliansmuseum und das Maximilian der Natur so verschrieben hat, als hätte die Natur auch nur ihn allen anderen Herrschern vorgezogen. Und daraus kann man erkennen, dass diese Objekte also in einem Spannungsfeld zwischen Kunst und Natur stehen, von reinen Wundern der Natur bis zu reinen von Menschenhand geschaffenen Wundern der Kunst.
Ich habe mir sogar das Zitat aufgeschrieben, weil das spricht sehr viel. Das Prinzip dieser Kunstkammer wäre, die Naturalia den Artificialia und die göttlichen den menschlichen Schöpfungen gegenüberzustellen, wie Sie gerade gesagt haben. Nicht? Ja. Das war das große Prinzip dieses Museums, das Archiv der Weisheit.
Ja, wir wissen halt natürlich nicht im Detail genau, welche Einzelobjekte Maximilian besaß, weil die ja dann alle in die Kunstkammer Rudolfs übernommen wurden, nicht?
Ja.
Und darum haben wir halt zum Teil Probleme, Maximilian von Rudolf konkret abzutrennen. Ja. Und das ist bei den Objekten ein größeres Problem. Und wir müssen, und das ist aber noch zum Teil eine Aufgabe für die Zukunft, diese Trennung klarer vollziehen zu können und auch den Geschmack, das heißt eine Phase des Manierismus, der maximilianischen Kunst von der Rudolfs präziser zu trennen. Mhm. Und wenn wir heute Rudolfs Vorlieben für die Malerei sehen, die ja zunehmend Italiener herausnehmen. Das heißt, er liebt die Italiener der Renaissance und der Vergangenheit und er sammelt Parmigianino und Correggio und da haben wir eben, das ist dann schon nach Acimboldos Tod, aber an Künstlern, die an seinem Hof arbeiten, zieht er zunehmend deutsche Niederländer vor. Mhm. Und Rudolf.
Ja.
Während Maximilian hat eine Menge von Italienern beschäftigt, von denen wir halt zum Teil nichts mehr erhalten haben und heute zu wenig wissen. Viele kommen aus der Lombardei, möglicherweise aufgrund auch dieser Habsburg-Beziehung. Nicht? Das war ja Mailand, habsburgisch, allerdings von der spanischen Seite der Habsburger her regiert. Und Rudolfs Stil zeigt zum Teil einerseits das ästhetische Prinzip der Maniera als elegantes, ästhetisches Gesamtkunstwerk.
Und er war auch ein Esoteriker, nicht?
Ja, es ist bei ihm alles auf einem höchst verfeinerten Niveau. Und ich meine, er war Esoteriker, Alchemist und er hat natürlich auch für die Wissenschaften, für die neuen Technologie, Optik, physikalische Geräte und so weiter.
Die technischen Erfindungen, ja.
War er ganz großartig.
Offen,
welche andere Sicht auf die Natur er hatte, das ist auch noch zu erforschen, nicht? Weil er hat ja natürlich wieder diese Dürer-Renaissance quasi bewirkt, indem er Künstler wie den Hoffmann Werke Dürer so kopieren ließ, besonders dessen Naturstudien, auch den Hasen, und dass man bis heute ja zum Teil die beiden kaum unterscheiden konnte. Und diese unterschiedliche Kunstauffassung in Bezug auf Natur zwischen Rudolf und Maximilian, das wäre halt auch interessant, das noch viel mehr herauszuarbeiten, als es mir bis jetzt gelungen ist.
Ja, Sie waren also doch Rudolf, der Sohn Maximilians, in einer
Linie. Nein, es ist
eine Weiterentwicklung.
Aber es ist die Frage, wie sozusagen wie weit sich Rudolf in eine Entwicklung des Barock oder wie weit man ihn dann schon eigentlich als Barock bezeichnen kann.
Aber als Herrscher war eigentlich Maximilian viel bedeutender, nicht? Rudolf hat sich wahrscheinlich weniger um das Regieren gekümmert, oder täusche ich mich?
Ja, ich meine, das sind allgemeine. Es hat Rudolf wesentlich länger gelebt. Er hat eine wesentlich größere Problematik, hat sich dazu gespitzt in dieser
zu tragen
Zeit
gehabt,
politisch.
Ja.
Und Maximilian war ja eigentlich nur 12 Jahre Kaiser und politisch hat er eigentlich versucht, möglichst tolerant und friedliebend zu arbeiten. Aber er hat unter Umständen durch seine, in Politik, auch in religiösen Fragen, durch seine große Toleranz wahrscheinlich auch ein Bett gelegt für die zukünftigen Probleme.
Humanisten.
Ja, Probleme
auch. Und auch für Probleme, ja. Verglichen zum Beispiel zu Philipp II. In Spanien, der also sehr rigoros katholisch und streng erzogen
und
war.
Ich meine, drum wurde ja Rudolf an den Hof von Philipp gesandt, nicht? Damit er ebenfalls diese katholische Erziehung bekommt. Und er hat sie offiziell dann auch angewandt, in größerem Maße als Maximilian. Aber im Bereich, er hat sich aus diesem Grund ja auch immer mehr heraus, also zurückgezogen aus der Regierung und mehr in die
Welt der Kunst und des Imaginären. Ja. Ja,
weil er gesehen hatte, so, dass sich diese Probleme zunehmend zuspitzen. Nicht?
Ja.
Und die Nachfolger haben es ja dann voll, nicht? Also mit Ferdinand II. Bricht der 30-jährige Krieg aus. Und das ist ja der Religionskrieg, schrecklichster
Art. Ja, absolut, ja. Aber vielleicht können wir noch erwähnen beim Maximilian II., dass er ein sehr leidenschaftlicher Tierliebhaber war. Und er hat auch einen ganz eigenartigen Zoo doch gegründet, nicht?
Es hatten die Kaiser Tiere und sie hatten ihre Tiergärten und sie hatten botanische Gärten angelegt. Aber es scheint sich zunehmend um die Mitte des 16. Jahrhunderts an den internationalen großen Höfen die Freude und geradezu eine Konkurrenz in der Beschaffung von raren Tieren aus der neuen Welt und aus Übersee angetan zu haben. Und damit wurde eigentlich die Forschung angekurbelt. Und man wollte das Neue und an der Natur sehen, studieren. Und durch das Neue hat man begonnen zu klassifizieren, systematisieren. Und damit sind eigentlich das ist der Beginn der modernen Naturwissenschaften überhaupt,
ja,
in den einzelnen Bereichen. Natürlich war damals der Naturwissenschaftler war ein Humanist. Ja, es war, die Geisteswissenschaften waren ja nicht von den Naturwissenschaften getrennt, sondern das war ja eigentlich alles noch ein großer Bereich, in dem sich halt diese Spezialisierungen langsam herauskristallisiert hatten. Und Archimboldo, das wissen wir aufgrund von Briefen, die der Kollege Staudinger, der eben auch hier mitgearbeitet hat, in Bologna in der Universitätsbibliothek entdeckt hat. In Bologna in der Universitätsbibliothek liegt der ganze Fondo eines der berühmtesten Naturwissenschaftler des 16. Jahrhunderts. Das war Ulisse Aldrovandi. Und Aldrovandi hat mit allen Wissenschaftlern Europas korrespondiert und auch
Austausch vielleicht?
Objekte ausgetauscht, von Samen über getrockneten Pflanzen, über präparierten Tieren, also auf allen Ebenen. Und er hat natürlich auch Illustratoren beschäftigt. Er hatte natürlich nicht immer das Geld, das ein Kaiser oder ein Regent zur Verfügung hatte, um die besten Künstler für diese Aufgaben zu beschäftigen. Und er klagt auch manchmal, dass er halt so schwache Künstler hat, die einzuweisen in die präzise Abbildung für wissenschaftliche, ja, Zwecke halt sehr schwierig gewesen.
Und in dieser Ausstellung, die wir Ihnen verdanken, kann man wirklich ganz großartige Spezimen vorfinden. Ich denke zum Beispiel an eine Zeichnung von Giorgio Liberale, ein Mollusk, oder was stellt das dar?
Wir haben einen Rochen.
Der Rochen ist auch sehr beeindruckend, ja.
Und der Rochen ist deshalb so großartig, und wir konnten dieses Blatt nicht vorder- und rückseitig gleichzeitig zeigen, aber es wäre sehr interessant gewesen, weil auf der einen Seite zeigt er halt den Rochen in seiner Aufsicht, und die Flossen werden von einem Zierrahmen überschnitten. Aber auf der Rückseite sieht man die Bauchseite von diesem Rochen, und die Flossen überschneiden den Zierrahmen. Also das heißt, dieses illusionistische Spiel zwischen Kunst und Natur, ja, oder
ja,
die Natur wieder so einzuspannen in ein Kunstgefüge,
ja,
das ist eben großartig. Und dieser Giorgio Liberale hat eben hauptsächlich für Ferdinand von Tirol gearbeitet oder für einen anderen berühmten italienischen Naturforscher und Arzt, Pier Maria Matteoli, der seinen Kommentar zur Materia Medica des Dioskurides herausgegeben hat, in verschiedenen Auflagen. Und eine davon, die Kaiser Maximilian gewidmet ist, ist auch in unserer Ausstellung zu sehen. Und die unglaublichen, das sind an die 90 oder 100 große Pergamentblätter, 90 mal 60 ungefähr, zeigen eine Fülle von großartigen
Zeichnungen,
eigentlich Aquarell- und Deckfarbenmalereien nach Objekten der Natur. In aufregender Weise.
Ja. Darf ich eine zweite kurze Pause vorschlagen, bevor wir dann das Herz der Ausstellung, den zentralen Saal der berühmten Kompositköpfe, betreten? Wir sind weiter im Gespräch mit Frau Dr. Silvia Ferrino-Pagten, der Kuratorin der ganz großen Archimboldo-Ausstellung im Kunsthistorischen Museum Wien. Wir sind also jetzt im großen Saal der verschiedenen Kompositporträts angelangt und man sieht an den Wänden mehrere Ausführungen, zum Beispiel von den Jahreszeiten oder den Elementen, und sie kommen auch aus ganz verschiedenen Museen. Zum Beispiel in Wien im Kunsthistorischen Museum sind, glaube ich, die ersten.
Ja, also die, muss ich leider zugeben, qualitätsvollsten
Gemälde. Wir sind beide als Wienerinnen sehr glücklich drüber. Sind die Originale.
Die vollsten Werke sind eigentlich nach wie vor die Gemälde des Kunsthistorischen Museums, die aus den kaiserlichen Sammlungen stammen und eben auch datiert sind. Es ist eben der Sommer bereits 1563 datiert und wir nehmen an, dass die Serie der Jahreszeiten damit gleich im Anschluss an seine Ankunft in Wien entstanden ist. Und 1566 datiert auf der Rückseite das Feuer als Element und darum ist anzunehmen, dass die Elemente halt um 66 zu datieren sind. Wir wissen, dass Archimboldo 1566 nach Mailand zurückgeht und über ein Jahr wegbleibt. Und 1568 ist er dann wieder in Wien. Und 1568 gibt es in Wien auch einen berühmten Humanisten, Giovanni Battista Fonteo, ebenfalls aus Mailand kommend. Und dieser Fonteo schreibt Gedichte auf Luft und Frühling, Sommer und Feuer, Erde und Herbst und Winter und Wasser und sieht sie als politische Allegorien auf Kaiser Maximilian, auf die Regierung des Hauses Habsburg. Und diese Gedichte widmet er und schreibt darin zusammen mit den Gemälden dem Kaiser zum Neujahrstag 1569. Und aus diesen Gedichten hat man eigentlich immer das Programm dieser Köpfe als politische Allegorien aufgefasst und hat sich eigentlich nicht gewundert, dass die Jahreszeiten bereits 1563 datieren, die Allegorie, also die Elemente 66. In den Elementen finden wir allerdings wirklich zunehmend Bezüge zum Kaiserhaus. Ja, zum Wappen, den
zum Beispiel beim Feuer, nicht?
Das ist doch sehr. Im Feuer haben wir das Fasan d'Or, wir haben den Doppeladler.
Und dann auch die militärische Macht eigentlich, nicht? Also das Feuer und
die militärische Macht. Und natürlich ist auch nimmt man auch an, dass die Wiederaufnahme des Kriegs gegen die Türken 1566 in irgendeiner Form da mit hinein verarbeitet wäre. Die Erde zeigt natürlich das goldene Vlies in Form dieses Vliesfells und den Löwen als die Macht des Herkules, was natürlich auch alles Anspielungen beinhalten auf das Kaiserhaus. Und es wird natürlich diese Interpretation zum Teil als zwar mit einverwoben dargestellt, aber es gibt auch Forscher, die meinen, die politische Allegorie ist nicht quasi der Ursprung oder das Prinzip dieser Kompositköpfe, sondern es walte ein völlig anderes, und das wäre eigentlich grundsätzlich das Paradoxon und dem Künstler als solchen entsprungen, nicht? Und das ist eben immer der Kampf, ob ich jetzt sehe, es ist der Auftraggeber, Kaiser Maximilian,
der verherrlicht wird, ja.
Wünscht, dass er verherrlicht wird, und dass der Künstler aber eigentlich sozusagen sich selbst in den Vordergrund stellt und seine eigene Erfindungskraft als ausschlaggebend bemessen haben will.
Bei dem Kompositkopf vom Feuer, das Sie vorher erwähnt haben, das sind ja so viele Elemente im Sinne von Gegenständen, die zum Feuer eben passend sind und die scheinbar, wenn man sich das so betrachtet, also wirklich die Macht darstellen könnte, weil man sieht die Zündschnur und dann der Hals aus einer brennenden Kerze und das Kinn aus einer Öllampe, und es deutet natürlich alles auf eben das Element Feuer hin. Und Sie meinen, da gäbe es noch eine andere Interpretation?
Es geht um grundsätzlichere Fragen, ja. Das eine ist, dass man sagt, also die Kompositköpfe beginnen mit den Jahreszeiten und Elementen und sie entstehen als Idee der Verherrlichung des Hauses Habsburg.
Ja.
Und die politische Allegorie in Form dieser Köpfe wäre eigentlich das Besondere und das Lustige. Und es gibt eine andere Idee, die sagt, die Kompositköpfe sind ein unabhängig künstlerisches Prinzip, ein künstlerisches Prinzip der Zeit des Manierismus, des Paradoxen, wo man sozusagen die Verunsicherung sucht zwischen dem Detail und dem Gesamtblick. Mhm. Wir wissen, dass die Metamorphose des menschlichen Antlitzes in der gesamten westlichen oder überhaupt in allen Kulturen eines der wesentlichen Kunstgriffe ist, um zu befremden, zu verunsichern, um unsere Aufmerksamkeit
und
zu erlangen, grundsätzlich.
Und auch irgendwie den menschlichen Geist tiefer zu durchschauen.
Einsteigen zu lassen, in andere Lesarten Dimensionen. Dimensionen. Und auf dieser Ebene wäre eigentlich die politische Allegorie der Gruppe der Köpfe, die dem Kaiser gewidmet werden, nur eine Sondergruppe, ja, eine Sondergruppe, aber nicht sozusagen der Spiritus Rector in dem Sinn als Prinzip. Und das wird in unserem Katalog eben sehr interessant diskutiert von zwei Wissenschaftlern, und ich versuche halt da insofern diese zwei etwas polarisierten Gegensätze zu vereinen, indem man sagt, es ist natürlich ein künstlerisches Prinzip, aber es findet seine effektivste und gelungenste Anwendung in diesem Prinzip der Jahreszeiten und Elemente. Und erst durch die Gedichte des Fonteo, die das Ganze zu einer quasi Propaganda politischer Herrschaft machen, ist der Kaiser so begeistert, dass er Kopien anfertigen lässt. Serien, die er seinem Cousin in Madrid schickt. Serien, die er dem Herzog von Bayern schickt. Serien, die er dem Kurfürsten August von Sachsen schickt. Einige davon sind ja datiert und wir haben diese alle in der Ausstellung.
Ja. Und die sind eben jetzt auf der ganzen Welt.
Die sind heute überall in
den verschiedenen
Welt
Museen zu finden.
Die Serie des August von Sachsen ist nach der Wiener Serie eigentlich die qualitativ am höchsten stehende und befindet sich heute im Museum
im Louvre. Ja. Wie es dazu gekommen ist, das werden wir vielleicht in einem anderen Rahmen besprechen, weil das ist alles sehr kompliziert, natürlich hochinteressant, aber wir werden uns jetzt doch auf das Werk Archimboldus weiter konzentrieren. Und in diesem Saal, sehen wir auch also die Zeichnungen, von denen wir schon gesprochen haben, von Giorgio Liberale, und dann die berühmten Umkehrbilder vom Koch und vom Gemüsegärtner. Und ist das eigentlich das erste Mal, dass diese Umkehrbilder in dieser Art auch präsentiert werden mit einem Spiegel? Das heißt, man kann gleichzeitig
Nein, wir haben das, oben das und haben unten. Wir eigentlich von Paris übernommen. In Paris war der Architekt Frédéric Le Bas und er hat eine sehr stimmige und schöne Ausstellungsarchitektur überhaupt gemacht. Und wir haben natürlich die Präsentation gemeinsam erarbeitet, so wie ich es hier mit unserem Architekten Gerhard Feigl gemeinsam versucht habe, also den Ausstellungsablauf und die beste Form Visibilität zu gewähren.
Ja. Und dann haben wir einen weiteren Saal mit Zeichnungen und Aquarellen, Kupferstichen zur Gestaltung und Ausstattung der berühmten höfischen Feste, von denen wir schon länger gesprochen haben am Beginn, weil es war eben ein wirksames Instrument der politischen Propaganda, wie Sie gerade gesagt haben, diese großen Aufzüge, nicht? Also wenn man diese Zeichnungen betrachtet, ist man wirklich überwältigt, was sich da alles abgespielt
was
hat.
Was dann Ideen eingebaut hat. Und es beginnt, wir wissen ja eben wieder auch über einerseits diesen Giovanni Battista Fonteo, der einen dieser Festzüge und eines dieser großen Feste, die Hochzeit, anlässlich der Hochzeit Karls von Innerösterreich mit der bayerischen Prinzessin Maria 1571, was sich da alles zugetragen hat. Und Fonteo beschreibt ziemlich genau, und wir wissen also vom ersten Tag quasi bis zum letzten, wie diese Züge einander folgten, wer wem folgt, welche Könige und Regenten in welche Gewänder schlüpfen, welche Erdteile und welche Personen des antiken Mythos sie darstellen zum Beispiel. Und es sind immer wieder neue Umzüge und immer wieder neue Ideen, die da vorbeiziehen.
Ich weiß nicht, ob man das mit eventuell heutigen Karnevalzügen vergleichen könnte.
Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist eigentlich die Landshuter Hochzeit von 1474 oder 78, und die wird nach wie vor heute noch von der Stadt Landshut inszeniert.
Ah ja.
Ja, und da müsste man, die letzte haben sie sogar im Fernsehen gezeigt. Und
es ist
unglaublich, wie historisch getreu da gearbeitet wird. Und das sollte man sich anschauen. Es sollten ja mehr Städte versuchen, solche feierlichen.
Ja, absolut.
In dieser Art müsste man es sich halt
vorstellen. Ja. Und das kommt ja auch wirklich sehr gut zum Ausdruck durch einige Zeichnungen, die eben in dieser Ausstellung zu sehen
unsere,
sind.
Ja, die Zeichnungen sind halt ganz großartig, weil wir haben auch einige Zeichnungen von den Artes Liberales, und es gibt aber dann halt natürlich auch die Zeichnungen von wunderschönen Schlitten und von Pferdekaparationen, Zaumzeugen und
die als
so weiter.
Drachen zum
Jetzt
Beispiel
müssen wir natürlich davon ausgehen, werden. Dass im Inventar von, in einem der Inventare von Kaiser Rudolf werden 5 Zeichnungskonvolute von Archimboldo beschrieben. Und wir haben nur noch eines erhalten, das ist heute in den Uffizien. Und es zählt an die 150 Blatt. Und davon haben wir eben jetzt 15 Zeichnungen in Wien gezeigt und 15 weitere haben wir in Paris zeigen können. Nicht Zeichnungen können ja nie länger
so lange ausgestellt
als einen bestimmten
werden, ja.
Zeitraum von maximal 3 Monaten dem Licht ausgesetzt werden. Und das
kann man eben auch
kann
sehen.
Ja.
Und dann kommen wir schließlich zu den letzten Werken, die er eben nach der Rückkehr nach Mailand geschaffen hatte. Und wir hatten das, also Sie hatten das früher schon erwähnt, also der berühmte Vertumnus, der Gott der Natur, glaube ich, nicht?
Nein, es ist ja eigentlich sehr interessant. Wir wissen von Archimboldos Tätigkeit für Kaiser Rudolf sehr wenig. Wir wissen nicht, was er für ihn gemalt hätte oder ob der Rudolf immer nur diese Jahreszeitenserien noch kopiert haben wollte oder weiter kopiert haben wollte. Wir wissen, dass Kaiser Rudolf ihn beauftragt, zunehmend für seine Sammlung Kunstwerke zu begutachten und zu kaufen. Und es gibt einen Brief, wo er ihn 1582 nach Bayern schickt, um sowohl Antiquitäten als auch Vögel der Natur zu begutachten. Und diese Aufgabe übernimmt Archimboldo weiterhin, als er bereits mit allen Ehren versehen und einer tollen Pension und Abfindung zurückkehrt nach Mailand, muss er weiter für den Kaiser Kunstwerke besorgen, aussuchen, erwerben. Macht das auch. Und gleichzeitig sendet er aber dem Kaiser auch dieses wunderbare Porträt des Vertumnus. Vertumnus ist der Gott der Gärten, in dem alles gleichzeitig blüht. Und das ist eben auch wieder dieses Blühen, Vergehen und ein Zeichen für die großartige Herrschaft.
Die immerwährende sozusagen. Rudolfs, ja, wie
die, genau, die immerwährende
Wie Blüte. Die Blüte immer wieder kommt, ja.
Und die immerwährende Hochblüte, ja, der glücklichen Regierung des Hauses Habsburg.
Und da hätte ich auch noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob Sie darüber erzählen wollen, aber mir ist aufgefallen, dass also verschiedene Bilder in Stockholm zu sehen sind, in schwedischen Museen oder in Stockholm speziell.
Ja, das ist ganz klar.
Und wie sind Sie dorthin gekommen?
Durch die Plünderung.
Aha.
Prags durch die Schweden 1648.
Mhm.
Und vielleicht, es ist besonders bekannt, dass man sagen muss, es gibt zurzeit eine Ausstellung im Königlichen Schloss in Stockholm über Beutekunst. Hm. Und dort ist auch Vertumnus zu sehen. Und bei uns im Moment nur ein
Faksimile.
Faksimile. Aber die Direktion, sei es des Königlichen Schlosses als auch von Skokloster, war so kooperativ und freundlich, dass sie uns versprochen haben, für 2 Monate das Bild aus ihrer Ausstellung abzuziehen und es nach Wien zu verleihen.
Mhm.
Und ja, ab 15. März wird es in Wien
zu sehen sein.
Das Original. Für 2 Monate, ja, das Original.
Ja.
Und das betrifft natürlich eine Menge von Werken, nicht?
Mhm.
Und eben auch der Jurist kommt aus Schweden und ist heute oder wird im Sommer oft im Schloss Gripsholm gezeigt. Vertumnus wird eigentlich im Skokloster gezeigt. Auch der Bibliothekar kommt aus dem Schloss Skokloster. Mhm. Der Koch wurde erst in jüngerer Zeit vom Nationalmuseum in Stockholm,
ja,
Stockholm angekauft.
Ich habe jetzt gemeint, die Plünderung, die war eben zu dieser Zeit so
üblich. Ja, die Plünderung war der 30-jährige Krieg. Es war
und da hat man eben Krieg,
von dem wir
geschnappt,
bereits gesprochen haben.
Was man konnte.
Die Schweden haben ja heute noch viele ganz unglaubliche Werke aus den kaiserlichen Sammlungen. Mit den italienischen Bildern ist Christina von Schweden dann losgezogen von Schweden, nicht, und hat sie letztendlich nach Italien gebracht.
Und der Vertumnus, da ist keine Rede, dass er...
Nein, also wir gehen mit unseren
Restitutionswünschen zu weit. Ja.
Wünschen nicht.
Kommen wir wieder zu der Periode der letzten Werke zurück, also wie eben Archimboldo schon wieder nach Mailand zurückgekehrt ist. Und da ist also der Vertumnus, also vielleicht das Meisterstück dieser Periode. Und die 4 Jahreszeiten in einem Kopf. Und da gibt es, glaube ich, eine ganz abenteuerliche Geschichte auch zu erzählen.
Ja, dieses Gemälde, das nur erst jetzt aufgetaucht ist im Rahmen unserer Ausstellungsvorbereitung, das in der Literatur überhaupt nicht vorkommt, außer in dem Dialog von 1591, dem bereits erwähnten Dialog Don Gregorio Comaninis, eines befreundeten Humanisten Archimboldos, der eben in diesem Werk ganz klar zum Ausdruck bringt, dass Archimboldo dieses Bild ihm zum Geschenk gemacht hätte. Und er nennt es Il Scherzo. Lo Scherzo che Archimboldo mi faceva.
Come donna. Un regalo.
Un regalo. Er beschreibt dieses Bild ganz präzise und ganz genau. Und es ist eben wie der Winter, auch geformt aus einem Baumstrunk, nur nicht im Profil, sondern in Dreiviertelansicht. Und ich zeige im Vergleich dazu eine Zeichnung Leonardos, eines alten Mannes mit eben diesen eingefallenen Wangen und dem nach vorgeschobenen Kinn und den tiefen Augenhöhlen. Und es sieht quasi aus, als hätte Archimboldo darin eine Selbstreferenz anbringen wollen auf seine eigene Kunst im Zusammenhang mit der Leonardos, mhm, und quasi sich dem Freund gewidmet. Und eine weitere Anspielung, wenn das nicht viel zu ausgefallen oder übertrieben scheint, könnte man ja auch in der Signatur sehen. Ritzt seinen Namen in die Weichteile eines Astes, und man könnte das ja als eine Art Analogie sehen zu Michelangelos Signatur im jüngsten Gericht, wo er dem heiligen Bartholomäus, also der Haut des heiligen Bartholomäus quasi, sein Gesicht eintätowiert hat. Die vier Jahreszeiten in einem vereinen das ganze Bild oder Studium der Natur, das Arcimboldo während seines ganz gesamten Lebens machte. Es werden darin auch über die aus dem Kopf sprießenden Äste, denkt man eigentlich an die Enden eines Geweihs, eines Tieres, und man ist damit wieder auf die Elemente verwiesen. Und es stellen sich halt ganz viele Querbezüge in alle Richtungen dar. Diese eher traurig, melancholisch, saturninische Ausdruck dieses Gesichtes lässt natürlich auch denken an den Philosophen, der eben
reif geworden ist,
auf sein Leben zurückdenkt und damit eigentlich.
Wann hätte er dieses Geschenk überreicht? War das wie er schon? Ah ja, wie er also schon wieder
also in Mailand? Es muss vor 91 gewesen sein, weil 91 wird es bereits beschrieben. Und 93 stirbt ja Arcimboldo selbst.
Und dieses Bild war also verschollen? Und das haben Sie durch Ihre Recherchen wiedergefunden, eben in dieser Korrespondenz? Und das ist jetzt in einem Privatbesitz?
Dieses Bild hat eine Kollegin von Patrizia Nitti über einen Freundeskreis von Galeristen aufgetrieben, nicht? Und das war für uns total überraschend, dieses Bild zu sehen. Zuerst konnte man es ja gar nicht glauben. Dann hat man gesagt, also Bilder, die man noch nicht kennt von Arcimboldo, das müssen ja alles Fälschungen sein. Und dann habe ich es aber im Original gesehen und es war natürlich so großartig, dass wir sehr froh waren, das mit einbeziehen zu können in die Ausstellung. Und das wurde uns aber von den Besitzern mitgeliefert, den unbekannten Besitzern. Es gibt einen Eintrag 1658 in einem Testament eines Veroneser Kunstbesitzers. Und da kommt Giuseppe Arcimboldo vier Jahreszeiten in einem Kopf vor.
Das ist alles hochinteressant. Und das bringt uns vielleicht auch zur letzten Frage, zum wissenschaftlichen und naturwissenschaftlichen Interesse des Werks Arcimboldos. Abgesehen von dem, was wir schon im Laufe dieses Gesprächs erfahren haben und was dieses bisher verschollene Porträt der vier Jahreszeiten in einem Kopf betrifft, bedurfte ja auch also großartiger wissenschaftlicher Recherchen, um das zu analysieren.
Man gibt natürlich von technischen und technologischen Befunden aus, aber letztlich ist es das Auge, das ja entscheidet. Und dasselbe Problem haben wir natürlich auch bei den Naturstudien. Es handelt sich dabei um Zuschreibungen, die man halt immer versucht, mehr oder weniger aufgrund von Vergleichen mit den gesicherten Öber zu untermauern. Und im Fall dieser Zeichnungen sind wir eben von einer Gruppe ausgegangen, die fast, wo Tiere, Tale, Quale in seinem Gemälde des Elements Erde, der Terra, vorkommen. Also von dieser Gruppe ausgehend haben wir halt dann schrittweise sein Zeichnungsöber erweitert. Und was eben von großer Unterstützung in diesem Bereich war, war das Faktum, dass eben in Briefen über seine Zeichnungen von Tierstudien bereits gesprochen wurde. Und das waren Briefe, die ein Humanist am Hof Rudolfs in Prag an den bereits genannten Ulisse Aldrovandi sandte und wo er auch spezifische Tiere angab, deren Zeichnungen Giuseppe Arcimboldos nach Bologna gesandt worden wären. Und so können wir spezifische Tiere auch wieder in diesem unglaublichen, reichen Kompendien, die Aldrovandi anlegte von Zeichnungen, identifizieren.
Und wie lange hat die Vorbereitung dieser unglaublich umfangreichen und so hochinteressanten Ausstellung gedauert?
Also wir haben 2,5 Jahre daran gearbeitet.
Aber nach dem Besuch der Werke Arcimboldos an Land der vielen Seele darf man auch die großartige Organisation dieser Ausstellung eigentlich unterstreichen. Weil Monsieur Silvestre Verger mit seinem Unternehmen SWU Art, der in zahlreichen bedeutenden internationalen Kunstshows schon sein Organisationstalent zeigte, wurde, ich glaube, auch vom französischen Senat mit der Realisierung des Projektes in Paris beauftragt,
nicht? Ja.
Und auch in Wien ist man wirklich beeindruckt, was alles gedacht, geprüft, zusammengestellt und vor allem finanziell investiert werden muss, um so eine Sonderausstellung auf die Beine zu bringen. Und Sie selber schreiben ja im Vorwort des Katalogs von der enthusiastischen wie freundschaftlichen und vor allem professionellen Zusammenarbeit mit Silvestre Verger, der mit größtem Weitblick, schreiben Sie, und tiefstem Verständnis auch natürlich am Erfolg dieses Events beigetragen hat. Ich erwähnte soeben den Katalog, der ja auch wirklich beeindruckend ist. Er umfasst 320 Großformatseiten mit unzähligen Abbildungen und hochqualifizierten und aufschlussreichsten Beiträgen von bedeutenden Kunsthistorikern und sonstigen Forschern über Archimboldo. Also wirklich ein Werk, ein Œuvre für sich, das eigentlich in jeder gediegenen Bibliothek einen Ehrenplatz einnehmen müsste. Und er ist im Skira Verlag erschienen und Sie, Frau Dr. Ferrino, sind der Herausgeber, nicht? Also vielleicht wollen Sie noch dazu eine Bemerkung machen zum Katalog?
Ja, ich danke allen Mitarbeitern ganz herzlich, allen voran natürlich Thomas da Costa Kaufmann, der einer der größten Experten der Hofkunst Rudolfs II. Ist und eben auch über Archimboldo, die über 30 Jahre lang sehr wesentlich geforscht hat, aber natürlich auch allen anderen Kollegen, Andreas Bayer, der sich um den Nachruhm ebenso gekümmert hat, und Andreas Bayer hat auch bereits vor über 20 Jahren das Büchlein oder überhaupt als erster die Zeichnungen Archimboldos in den Uffizien publiziert, aber ich kann natürlich auch den Mitarbeitern, die die ganze wirklich ernste Kernarbeit geleistet haben in der Archivforschung, Silvio Lady und Manfred Staudinger, nicht genug danken, weil ich meine, Dokumente verlangen natürlich eine ganz andere Form der Präzision in der Transkription und so weiter. Und wir haben etliche neue Kenntnisse über Archimboldos Arbeit dadurch ebenfalls gewonnen. Karl Schütz hat zum Teil Archimboldos Arbeit anhand dieser Dokumente am Wiener Hof neu präsentiert und auch Maximilians Hof wunderbar gestaltet als Zentrum eben dieses Späthumanismus. Ein ganz wichtiger Beitrag war natürlich der von Philipp Morel, der als Experte über die Kunst des Manierismus, über sein bedeutendes Buch über die Groteske, auch hier Wesentliches dazu beigetragen hat. Und er fußt zum Teil in seiner Anschauung, in seiner Analyse der Kompositköpfe auf Roland Barthes ganz, ganz wesentlichen und berühmten Essay, wo er eben Archimboldos Kompositkunst mit der des Sprachbildners und des Rhetorikers vergleicht. Und es sind so wunderbare Analysen, die da gestellt werden, dass man eigentlich meinen möchte, Archimboldo wäre oder Archimboldos Kompositmethode entspräche besonders der französischen Sprache in ihrer Kompositweise. Ja. Und damit wäre Archimboldo eigentlich Franzose.
Ja, warum nicht? Wir nehmen ihn gerne auf. Aber übrigens, könnten Sie vielleicht uns Ihre Einschätzung bekannt geben, welche Stellung, welche Position Archimboldo in dem weiten Land der großen Kunstgeschichte einnimmt?
Naja, das ist eine ganz interessante Frage, die ja nie schlüssig beantwortet werden kann, weil auch jeder Kunsthistoriker seine eigene Vorstellung der sogenannten Hochkunst hat. Ich habe versucht, eben zwei Pole der Ansichten zu zitieren, nicht? Lomazzo, man hat das Gefühl, dass die Archimboldos Zeitgenossen nicht ganz ohne Einfluss von ihm ihn irgendwie zu einem Leonardo der Habsburger stilisiert, indem er erwähnt, Archimboldo hätte auch eine Perspektivlaute oder ein Farbenklavier erfunden oder ganz ausgefallene Wasserspiele oder Brücken geschlagen über schwierige, unwegige Flüsse und so weiter. Also hier hat man sozusagen die Vorstellung, nicht, dass für ihn das Prinzip des Erfindens das Wichtigste gewesen wäre und dass eben wir heute so wenig haben, weil vieles davon eben ephemer war und danach wieder zerstört wurde, wie eben die großartigen Gestaltungen für Feste. Wir haben, wie wichtig ihm selbst Erfindung und das Copyright seiner Erfindungen war, schreibt ebenfalls Lomazzo, indem er sagt, dieser Humanist, den wir bereits immer wieder begegnet sind, Giovanni Battista Fonteo, hätte eine der Erfindungen Archimboldos als seine eigene ausgegeben. Und das hätte sogar den Kaiser verwundert, weil doch selbst der Kaiser gewusst hätte, dass es Archimboldos war. Und realiter wissen wir, dass Giovanni Battista Fonteo verschwindet nach 1571 vom Hof. Und man nimmt an, dass diese Auseinandersetzung damit zu tun hat, dass Archimboldo seine Erfindung, ja, also von jemand anderem verwendet sah und kurzen Prozess gemacht hat.
Ach so.
Also
da kommt man ja daraus, auf ganz
daraus
eigenartige
merkt man,
Spuren.
Welchen Stellenwert für ihn, also die
seine eigene Erfindung darstellt, natürlich. Ja.
Darstellte.
Und das waren seine
das
Werte.
Wird natürlich auch immer wieder irgendwie, muss man das betonen und hervorheben. Und das macht ja auch seine Köpfe zu etwas wirklich Besonderem. Und diese gelungene Kombination der realen Naturwiedergabe mit dieser überartifiziellen Entfremdung. Hm. Ja, diese Kombination macht seine Köpfe ja bis heute zu etwas wirklich ganz Besonderem.
Also wenn wir auf die Einleitung zurückkommen, meine erste Frage, ist er der Meister der Illusionen, der Visionen oder der Zauberer oder vielleicht auch ein Universalgenie?
Ja, ich glaube, man hat damals noch ihn ohne jetzt den Begriff Genie weiterentwickeln zu wollen. Aber es war Kunst und Denken allgemein universaler, ja. Und es war nicht so spezialistisch, wie wir es heute sehen.
Es war dieses große 16. Jahrhundert, ja. Gut, liebe Frau Dr. Ferrino, nach all Ihren also wirklich äußerst umfangreichen Ausführungen könnte man fast sagen, dass wir, so wie Kolumbus die neue Welt erblickte, wir in Kanalakademie dank Ihnen auch einen neuen Kontinent entdeckt haben. Also wirklich vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Ferrino Pakten, und weiter viel Erfolg für Ihre kunsthistorischen Tätigkeiten. Auf Wiedersehen.
Danke.